ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Professor Marlene Haupt.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich sag hallo Marlene, weil wir sind schon beim Du. Vielen Dank erstmal, dass du es dir spontan einrichten konntest, heute da zu sein. Warum sind wir beim Du? Wir saßen schon mal zusammen auf einer Bühne und haben worüber diskutiert? Natürlich über das Thema Rente. Das ist dein Lebensthema. Du hast eine Professur für Wirtschaft, Volkswirtschaftslehre und Sozialpolitik inne in München, warst vorher in Ravensburg-Weingarten an der Hochschule, hast genau das Gleiche gemacht. Rente ist dein Lebensthema.
Richtig, genau.
Warum?
Tatsächlich habe ich im Masterstudium einen Kurs besucht zur Sozialpolitik und saß da drin und habe gedacht, das ist genau das, was ich machen möchte. Und habe dann auch bei der Rentenversicherung meine Masterarbeit geschrieben. Und die haben damals zu mir gesagt, ja, es wäre ganz spannend, wenn Sie sich mal das schwedische Rentensystem angucken. Was haben die da wie reformiert? Und wie informieren die über ihre Bürgerinnen und Bürger über diese Reformen und über ihre Anwartschaften in den verschiedenen Systemen? Mhm. Und dabei ist es geblieben.
Ja, gleich mal eine Eingangsfrage. Könnten wir was lernen von den Schweden?
Durchaus.
Ja, ja. Was denn?
Tatsächlich ist das schwedische System eines, was einen Weg gegangen ist, so ähnlich wie Deutschland Anfang der 2000er Jahre, wo man gesagt hat, okay, wir haben da ein demografisches Problem, eine Herausforderung. Und Schweden ist den Weg gegangen, dass sie gesagt haben, ja, wir machen Kapitaldeckung, aber im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung und wir machen sie verpflichtend für alle. Und das, was Deutschland parallel gemacht hat, ist das, was wir als Riester-Rente kennen. Das heißt, wir haben es rausgenommen und in die private Altersvorsorge gepackt und wir haben es als freiwillige Lösung gelassen. Und es gibt tatsächlich zahlreiche Interviews dann auch mit Walter Riester, der gesagt hat, wenn er gekonnt hätte, wie er gewollt hätte, hätte er es gerne so gemacht wie Schweden.
Das ist auch gehört zu deinen Spezialgebieten, also Rentenreform und auch Vergleich mit anderen Systemen im Ausland. Und deswegen bist du heute auch genau die richtige Gesprächspartnerin, weil wir schauen ja gespannt auf die Nachrichten. Im Bundestag läuft die Debatte und dann auch die Abstimmung zum Rentenpaket, zum aktuellen. Du warst auch schon mal in der Rentenkommission.
Genau, ich war in der Ampel-Koalition in der Fokusgruppe private Altersvorsorge. Die setzte sich primär damit auseinander, also hatte den Auftrag zu schauen, wie man eigentlich die Riester-Rente weiterentwickeln kann oder ob man da was ganz anderes braucht. Also wir hatten einmal den Prüfauftrag zu schauen, ob die Riester-Rente angepasst, erweitert, ergänzt werden kann oder ob wir auch prüfen sollten, ob es einen staatlichen Fonds mit einer Abwahlmöglichkeit geben sollte.
Stichwort private Altersvorsorge, das ist ja was, wenn man Umfragen glaubt, dann die Jüngeren glauben gar nicht mehr an den Generationenvertrag, Rentenpaket hin oder her. Die glauben nicht, dass sie im Renteneintrittsalter noch genug gesetzliche Rente kriegen werden. Wenn du jetzt mit deinen Studenten, da macht ihr ja genau das, Sozialpolitik, wenn du mit denen diskutierst, was sind da die Themen?
Tatsächlich ist es ganz oft so ein Rentenfatalismus. Eben so, wie du sagst, dass die jungen Leute eigentlich sagen, da kommt eh nichts mehr raus. Ich sehe aber auch die sich nicht auseinandersetzen wollen mit dem Thema Altern. Also ganz oft so das Argument, so alt werde ich eh nicht. Ne? Das schiebe ich irgendwie auch weg von mir.
Das ist so ein klassischer Gedanke in
genau,
der Jugend. Ne?
Genau.
Plötzlich ist man alt.
Richtig. Aber man wird auch nicht krank. Deswegen muss man sich auch mit der Krankenversicherung natürlich nicht auseinandersetzen.
Ja.
Dann natürlich auf der anderen Seite schon eben ein Stück weit eben dieses Anerkennen der Realität, dass wir da halt vor Herausforderungen stehen. Dann kriegen sie natürlich auch immer die Geschichten über die Boomer erzählt. Ganz oft ist es so, dass sie sagen, ich würde gerne was tun, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was ich tun soll. Und sich ganz oft dann halt auch, ich sag mal, ein Stück weit auch vielleicht falsch beraten lassen oder selber was machen. Und das kann halt gut gehen oder das kann halt schief gehen. Und da denke ich, haben wir sie auch ein Stück weit allein gelassen, eben weil wir die Reformen auch zur privaten Altersvorsorge mit entsprechender auch Förderung, steuerlicher Unterstützung und Ähnlichem tatsächlich auch so lange verschleppt haben.
6 aus 18, ja, das ist die einfache Rechnung bei der Union mit Blick auf die Abstimmung gleich für das Rentenpaket im Bundestag. Läuft ja heute Vormittag parallel zur Sendung. So viele Stimmen braucht nämlich, muss die junge Gruppe geben. Die sind notwendig, um die Mehrheit zu bekommen für die Bundesregierung. Rentenexpertin Marlene Haupt ist bei uns in SWR1, Leute. Was ist denn das Problem der jungen Gruppe? Warum haben die so ein großes Problem mit diesem Rentenpaket, was heute beschlossen wird?
Also der Punkt, den die Junge Union tatsächlich macht oder die Gruppe dann ja letztlich der jungen Bundestagsabgeordneten ist, dass sie tatsächlich eigentlich nicht wollen, dass nach diesem Zeitraum, für den das jetzt gelten soll, also nach 2032, man von dem höheren Niveau aus weiterrechnet, sondern sie wollen, dass so als ob es diese Reform eben nicht gab, mit einem 1% niedrigeren Rentenniveau dann gerechnet wird, weil dieser tatsächlich höhere Satz dann zu langfristig Mehrausgaben von 120 Milliarden führt. Das sind auch solide Rechnungen, muss man sagen, zum jetzigen Zeitpunkt. Und sie stören sich primär daran, dass ihnen eigentlich der finanzielle Gestaltungsspielraum genommen wird, dieses Geld auch für anderes auszugeben. Es ist halt dann einfach eine Hypothek, die man jetzt schon aufnimmt. Und das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, dass natürlich die jungen Abgeordneten da sagen, wir wollen entscheiden, soll das ins Thema Wohnen, in das Thema Kitas, in Schulen, in was auch immer gesteckt werden und nicht jetzt schon sagen und dann geht das in die Rente.
Ja, da geht es, glaube ich, um über 100 Milliarden Euro von 2031 bis 40. Es sind ja nicht nur die Jungen, die es kritisieren, also auch die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Gleiche sagt das angepeilte Rentenniveau von 48%, und das ist ja der Unterschied. Bis 2031 war vereinbart im Koalitionsvertrag, aber jetzt wird das ja über 2031 hinaus vereinbart. Warum ist das eigentlich für die SPD so wahnsinnig wichtig? Was wollen die da jetzt über den Koalitionsvertrag hinaus da noch das unbedingt haben?
Ja, A ist dieses Rentenniveau, diese 48%, das ist die Haltelinie, die damals Andrea Nahles auch festgelegt hat. Also wir haben jetzt tatsächlich sogar eine doppelte Haltelinie gehabt damals, dass man auch gesagt hat, auch nach oben darf der Beitragssatz nicht zu stark steigen. Jetzt im aktuellen Koalitionsvertrag hat man sich von diesem Beitragssatz verabschiedet und hat eben gesagt, naja, aber das Niveau nach unten darf nicht absenken. Aber das bedeutet auch nicht, dass jetzt jeder von uns am Ende mit eben 48% des letzten Gehaltes rechnen kann, sondern das ist tatsächlich eine fiktive Rechengröße von einer Person, genau, aber 45 Jahre lang den Durchschnitt. Mhm. Ja? Und diese Person bekommt dann eben dieses Niveau von 48%, und das, was am Ende die Parteien, ich sag mal auch die Linke, die SPD auch stört, ist, dass sie eigentlich sagen, es ist zu wenig, das müsste höher sein. Und dieser Prozentsatz ist ja vor allen Dingen halt für niedrige Einkommen im Alter ein Problem. Ja, da macht halt 53% sagt die EU, die OECD, macht da natürlich einen Unterschied, diese 5 Prozentpunkte, ob man die nun dann als Rente hat oder nicht. Und da geht's eben darum, dass man sagt, insbesondere für Niedrigrenten möchte man dort eine entsprechende Aufwertung auch darüber hinkriegen, indem man eben diese Haltelinie einzieht. Mhm. Und kann man so machen, man kann es auch anders machen.
Es gibt ja andere Kritiker, die sagen, das Rentenniveau von 48%, das ist noch viel zu niedrig. Wir haben es ja schon runtergeschraubt von 53% und eigentlich gehört es dahin. Oder sogar, siehe Österreich, auf über 60%. Das wäre eine Zielmarke, die mal vernünftig wäre.
Genau, das wäre dann eine Zielmarke, wenn man natürlich sagen würde, okay, die gesetzliche Rente ist die Lohnersatzfunktion. Ne? Also tatsächlich, dass du dann 60-70%, so wie wir es auch in anderen Bereichen im Sozialwesen ja haben, wenn es um Arbeitslosengeld beispielsweise geht, ne, dann sind das so Zielgrößen, die man da gesetzt hat. Wenn man davon ausgeht, muss man natürlich sagen, okay, es ist zu niedrig, aber wir haben eigentlich schon lange dieses Drei-Säulen-Modell der Alterssicherung, dass eben die gesetzliche Rente alleine zur Lebensstandardsicherung nicht mehr ausreicht, sondern dass wir betrieblich vorsorgen und eigentlich auch seit Anfang der 2000er Jahre, nun immerhin seit einem Vierteljahrhundert, auch über eigentlich eine private Altersvorsorge. Das Problem ist, dass dieses Drei-Säulen-Modell halt in der Praxis nicht richtig funktioniert. Also wir haben insbesondere in Ostdeutschland haben wir über 70% der Menschen, die nur gesetzliche Rente beziehen. Wir haben in Westdeutschland sind es ungefähr 50%, die eben nur Ansprüche aus einer gesetzlichen Rente haben, die eben keine betriebliche und private haben. Und da ist natürlich ein Stück weit die Frage, warum ist das so? Und wenn wir da in andere Länder gucken, sehen wir eben, dass sie ganz oft verpflichtende Systeme in den Bereichen haben.
SWR1, Leute, mit Professor Marlene Haupt. Es geht um die Renten und das Rentenpaket, das jetzt gleich im Deutschen Bundestag abgestimmt wird. Und jetzt haben wir gestern gehört, ausgerechnet die Linke, von der hatten wir es ja gerade, mit den 53%, hat Heidi Reichenegg neulich mal in einer Talkshow, ich glaube, Hart aber fair war es, gesagt, 53%, das wäre vernünftig. Das war nämlich das Rentenniveau vorher. Und jetzt ermöglicht die Linke ja mit ihrer angekündigten wahrscheinlichen Enthaltung wahrscheinlich die Mehrheit, wenn es denn nicht klappt, weil die Jungen aus der Union aus der Reihe tanzen. Ich glaube, in der Sozialdemokratie, da stehen die Reihen. Was das angeht, was wirft denn das für ein Licht auf die CDU in Sachen Rente?
Naja, es wirft vor allen Dingen, glaube ich, auch ein Stück weit ein Licht auf Jens Spahn, der ja eigentlich der Fraktionsvorsitzende ist und der jetzt eigentlich im dritten Block das Problem hat, eigentlich die Mannschaft hinter sich zu versammeln. Ne? Das war das erste Mal die Wahl von Friedrich Merz, dann das Thema von Frauke Brosius-Gersdorf und dann wäre das jetzt sozusagen das dritte Mal, dass er das eigentlich nicht geschafft hat, dass die Fraktion dann auch geschlossen zu dem steht und das wäre wahrscheinlich für ihn politisch hochproblematisch.
Man muss ja sagen, also die Zeiten des Kanzlerwahlvereins, die sind da ja auch vorbei und es sind ja auch sehr unterschiedliche Themen. Jetzt geht es ja vor allem um diesen Generationenvertrag und da ja eher so, warum haben jetzt ausgerechnet die Jungen aus der Union damit ein Problem, die Jusos aber scheinbar nicht?
Ja, vor allem, was ich da auch spannend finde, ist die Jungen in der Union, aber die kriegen auch die Unterstützung von der Seniorenunion. Also die sind sozusagen eigentlich gegen dieses Paket mit der Idee zu sagen, wir machen jetzt dieses Paket und dann soll es in Kürze eine Kommission geben, die eigentlich Vorschläge macht, die dann sicherlich in eine andere Richtung gehen werden. Und das sehe ich schon auch kritisch zu sagen, okay, wir laufen jetzt erstmal mit voller Geschwindigkeit in eine Richtung und beschließen in wenigen Tagen die Zusammensetzung dieser Rentenkommission, die dann eigentlich Vorschläge machen soll, wie man das dann wieder zurückdreht. Und das ist natürlich schon auch ein Stück weit ja, irritierend.
Ja, bis dahin will man unbedingt dieses Rentenpaket. Es wird aber parteiübergreifend eher als notwendig erachtet. Kannst du dir erklären, warum? Also gibt es auch gute Seiten in diesem Rentenpaket, wo du sagen würdest, ja, das ist sinnvoll?
Also zu sagen, man verständigt sich dort auf eine Haltelinie, das denke ich, steht dann auch jeder Koalition frei, das auch für sich weiter so zu definieren. Es ist ja am Ende eine Frage, wofür wir auch in unserer Gesellschaft Geld ausgeben wollen. Wenn wir sagen, wir wollen dort eine Zusicherung einer Haltelinie von 48% oder die vielleicht sogar noch erhöhen auf 50% oder ähnliches, dann ist einfach natürlich erstmal klar, dass damit eben höhere Bundeszuschüsse verbunden sind. Und das kann man, denke ich, machen, ja, wenn es da einen Konsens gibt. Und dann fehlt das Geld im Zweifel einfach nur an anderer Stelle. Und so wie wir jetzt sagen, wir wollen viel Geld für Verteidigung ausgeben aus vielen verschiedenen Gründen, kann man natürlich auch sagen, okay, uns ist das Thema Rente so viel wert. Das ist ja das, was Österreich macht. Die sagen, wir wollen, dass das ein sehr auskömmliches System ist und deswegen sollen A, hohe Beiträge gezahlt werden und wir geben dafür auch anteilig viel vom BIP aus. Aber das schränkt natürlich deinen Handlungsspielraum an anderer Stelle ein.
Aber stecken die Österreicher auch so viel Steuergeld rein? Weil wir haben ja die Steuerbezuschussung, glaube ich, in den letzten 5 Jahren von 79 Milliarden, glaube ich, waren 2019 auf jetzt über 100 Milliarden oder 120 Milliarden gesteigert. Und dazu kommt ja jetzt auch noch die Mütterrente. Die steckt auch noch mal mit 5 Milliarden, glaube ich, pro Jahr zu Buche. Okay. Also wird da viel zu viel mit der Gießkanne auch verteilt? Das ist ja oft der Vorwurf auch bezogen auf die Mütterrente.
Ja, also den Vorwurf sehe ich tatsächlich, dass man sagt, okay, man will dort jetzt eine Gleichstellung aller Mütter primär, die eben Kinder erzogen haben, eben jetzt ob nun vor oder nach 1992 geboren. Und ich kann das aus jeder individuellen Sicht einer Mutter mit Kindern vor 1992 nachvollziehen, weil es natürlich irgendwie unfair klingt zu sagen, die kriegen jetzt 3 Punkte und wir haben die nicht gekriegt. Jetzt mittlerweile kriegen sie ja schon 2,5 Punkte. Aber dafür sind natürlich nie Beiträge gezahlt worden. Und im Moment werden ja auch Mütterrente 1 und 2 auch zum Teil über Beiträge finanziert, was eigentlich nicht sachgerecht ist. Und bei der Mütterrente 3 gibt es durchaus auch den berechtigten Einwand zu sagen, naja, man stellt sie damit sogar eigentlich besser, weil sie eben von anderen Möglichkeiten im Rentensystem Gebrauch machen konnten. Sowas wie eine Rente für Frauen mit 60, die jetzt Frauen mit Kindern, die jetzt erst geboren werden, eben nicht mehr als Möglichkeit haben und dass man damit eigentlich wieder eine Ungleichheit in das System reinbringt.
Volkswirtin und Sozialwissenschaftlerin Marlene Haupt ist bei uns in SWR1 Leute. Marlene, das Thema Mütterrente müssen wir vielleicht mal besprechen, weil dieses Gießkannenprinzip, wer profitiert denn jetzt eigentlich davon? Zum Beispiel Frauen in Ostdeutschland, und das ist ja ohnehin ein Thema bei der Rente, Geschlechtergerechtigkeit ist so nicht gegeben. Frauen sind von Altersarmut ungleich mehr betroffen als Männer.
Genau. Und das liegt eigentlich an der Konstruktion dieser gesetzlichen Rentenversicherung. Die gesetzliche Rentenversicherung, so wie Bismarck sie sich 1889 überlegt hat, war natürlich eine, die ganz stark an die Erwerbsbiografie koppelt. Und das machen die anderen Sozialsysteme ja auch. Also auch eine Arbeitslosenversicherung zahlt halt, wenn du vorher eben gearbeitet hast. Und die Rentenversicherung ist ja wie so ein Konto, was man eigentlich ansammelt, wo man also für Jahre, in denen man Beiträge gezahlt hat, die eben durch Beschäftigung entstehen, dann eben Rentenpunkte gutgeschrieben bekommt. Und die werden am Ende in einen Eurobetrag umgerechnet mit einem Rentenwert. Und dann ist natürlich klar, wenn man wenig Beiträge gezahlt hat. Und das heißt nicht, dass man wenig gearbeitet hat, ne? Sondern ich sag mal, wenig Beiträge in die Rentenversicherung eingezahlt hat, warum auch immer, man dann natürlich auch entsprechend niedrige Anwartschaften erreicht, die dann eben auch zu niedrigen Renten führen. Und da haben wir eben die große Herausforderung, dass wir eben, Zeiten von Kinderbetreuung, auch, fehlenden Kita-Plätzen, sodass man auch gar nicht einer Erwerbstätigkeit nachgehen konnte als Frau, man natürlich Fehlzeiten hat, die das Rentensystem bis auf eben kleine Teile, wie eben diese Kindererziehungszeiten, eben kaum honoriert und damit eben die Renten zwischen Männern und Frauen eben noch deutlich größer sind als der Gehaltsabstand. Also der Gender Pay Gap, wie man ihn ja neudeutsch so schön bezeichnet, die geschlechtsspezifische Lohnlücke, die liegt eben so bei 16-18%. Und diese Gender Pay Gap, die ist je nach Berechnungsgrundlage auch teilweise bei 50-60%.
Aber wir haben ja festgestellt, die Mütterrente schließt diese Lücke eher nicht, weil sie ja verteilt auf alle Gießkannenprinzip. Und die, die es eigentlich bräuchten, müssten ja eigentlich mehr bekommen. Das ist eben nicht der Fall, weil alle gleich kriegen. Müssen aber auch alle gleich behandelt werden. Auch dafür gibt es ja Argumente. Gehen wir mal davon aus, das Rentenpaket heute kommt durch. Ist ja wahrscheinlich. So, dann soll es ja noch ein zweites Rentenpaket geben, ein Rentengesetz. Da soll eine echte Reform kommen. Warum verhandelt man da nicht einfach alle Punkte gemeinsam? Also warum zieht man da jetzt einige Punkte vor die Klammer?
Das habe ich tatsächlich ehrlich gesagt auch nicht ganz verstanden. Eben diese Idee zu sagen, man macht jetzt erst ein Paket, wo man in eine Richtung geht, dann beruft man in Kürze eine Kommission ein, die das Ganze eigentlich ein Stück weit wieder mit Vorschlägen versehen soll, wie man es zurückdreht, wie auch immer man das dann macht. Das ist ein Stück weit die Kombination und glaube ich auch dieser Aushandlungsprozess dann in der Koalition, dass man auch sagt, okay, wir machen das jetzt, damit man auch dann die Zustimmung beim Bürgergeld bekommt. Und diesen Vorschlag gab es auch der jungen Abgeordneten zu sagen, nee, erst die Kommission und dann bitte das Ganze gesammelt. Aber dafür hat sich zumindest die SPD und auch der Großteil der CDU/CSU nicht ausgesprochen und deswegen verhandeln wir es heute.
Ich meine, die ganze Diskussion erinnert mich ehrlich gesagt an die Diskussion, die wir neulich schon geführt haben, noch während der Ampel zum Rentenpaket 2. Kommissionen gab es auch schon viele. Du hast auch schon in einer gesessen in der Fokusgruppe. Was erwartest du dir denn jetzt von so einer Kommission? Also wird die jetzt die neue Erkenntnis bringen? Wir haben doch schon x Kommissionen gehabt und kennen das Problem seit 20 Jahren mit dem Generationenvertrag.
Ja. Also tatsächlich denke ich auch, dass es dann ja alter Wein in neuen Schläuchen sein wird. Man wird tatsächlich, also die Vorschläge und die Stellschrauben, an denen man drehen kann, sind die gleichen wie vor 20, vor 30, vor 40 Jahren. Ja, wir können was am Niveau ändern. Da haben wir im Moment eine Haltelinie. Wir können was am Beitragssatz ändern. Da haben wir im Moment auch eine Bremse reingezogen. Wir können was theoretisch mit der Lebensarbeitszeit machen, also ein höheres Renteneintrittsalter. Da haben wir aber auch das Ganze ausgeschlossen. Das heißt, wir haben eigentlich über den aktuellen Koalitionsvertrag so viele verschiedene Bestandteile ausgeschlossen, dass ich zwar Vorschläge machen kann, aber im Moment halt keine Handhabe habe, davon irgendwas umzusetzen. Von daher wird es, denke ich, ein kluges Schriftstück werden, aber die Frage ist, wie viel dann tatsächlich Politik umsetzt.
Wir sind mitten in der Rentendiskussion und ich fasse mal ganz kurz das Problem zusammen mit Professor Marlene Haupt, Volkswirtin, Sozialwissenschaftlerin, Rentenexpertin par excellence bei uns heute. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Also immer weniger Erwerbstätige müssen die Renten für immer mehr Rentnerinnen und Rentner bezahlen. Das ist schon mal das eine. Wir haben ein umlagefinanziertes System, das von Zuschüssen lebt. Die Rentenausgaben dürften sich bis 2045 angesichts der Alterung auf 372 Milliarden Euro von Vergleich zu heute mehr als verdoppeln. Das ist jetzt mal so eine errechnete Zahl. 30% Ausgaben aus dem Bruttoinland, also aus Steuermittel, werden bereits durch die Steuermittel gedeckt in der Rente. Das heißt, die Rente ist bezuschusst und die ganzen geburtenstarken Jahrgänge, die kommen ja jetzt gerade erst. So heißt, wir brauchen eine Reform. Und da gibt es ja jetzt viele Möglichkeiten. Fangen wir mal an. Die erste Möglichkeit, wir senken das Rentenniveau. Können wir das Rentenniveau überhaupt realistisch halten von heute 48%? Haltelinie hin oder her?
Ja, wenn wir einfach die Haltelinie weiter fortschreiben. Das können wir ja machen. Wir konnten ja auch beim Mindestlohn sagen, der Mindestlohn wird erhöht. Das ist ja am Ende ein Gesetzgebungsverfahren. Also wenn du einfach in den nächsten Koalitionsvertrag auch wieder reinschreibst, dass das Niveau gehalten wird, dann ist ja nur die Frage, wie das entsprechend finanziert wird. Und wir hatten es ja vorhin kurz, ne? Die Frage, wofür wollen wir eigentlich auch Geld ausgeben in unserer Gesellschaft? Und in dem Moment, wo wir natürlich sagen, das Rentenniveau halten wir so, was man durchaus machen kann, schränkt es am Ende ja einfach nur Gestaltungsspielräume für zukünftige Generationen an anderer Stelle ein.
Ja, die Frage wäre natürlich, ist es finanzierbar, das zu machen? Man muss aber auch bedenken, also es geht ja nicht um tatsächliche Renten, sondern beim Rentenniveau ja um das Verhältnis von Renten zum Durchschnittsverdienst. Und da kommt dann das Wort Altersarmut ins Spiel. Und das ist heute schon ein Riesenproblem. Rentner, die Flaschen sammeln.
Ja, also tatsächlich, Altersarmut ist ein gesellschaftliches Problem, nimmt tatsächlich auch zu. Glaube ich, kann man auch gar nicht schönreden. Das ist, denke ich, auch allen politischen Parteien klar. Die Frage ist halt nur, wo man dieses Problem löst, wenn man es lösen will. Also will man das im Rentensystem machen oder will man das über eben ein Steuersystem lösen? Und wir haben ja auch tatsächlich die Grundsicherung im Alter, die ja eigentlich genau das machen sollte, eben ein Existenzminimum garantieren, was eben steuerfinanziert ist. Nur ist die halt auch wieder stigmatisiert. Man traut sich nicht oder will nicht sich eingestehen am Ende des Erwerbslebens, dass man eben nicht so viel oder so umfassend verdient hat, dass man eben mit der gesetzlichen Rente hinkommt. Mhm. Das war am Ende damals ja auch die Begründung für die Grundrente, dass man gesagt hat, man wertet dort auf. Mhm. Aber eigentlich haben wir ausreichend viele Elemente, um auch eine gute Existenzsicherung Menschen in unserem Land zu ermöglichen. Die Frage ist halt immer nur, wie wird das auch wahrgenommen? Und das, was wir tatsächlich bei der Grundsicherung sehen, ist eben auch diese Stigmatisierung und eben dann auch die Nicht-Inanspruchnahme von Sozialleistungen.
Es gibt ja zwei Möglichkeiten mit dem Rentenniveau oder Vorschläge. Zum Beispiel einmal die Bestandsrenten nicht an die Löhne, sondern an die Inflation zu koppeln.
Das macht Österreich.
Könnte Geld sparen, sagt man. Und dann die Wiedereinführung des Nachhaltigkeitsfaktors, also eine Ausgewogenheit zwischen dem Beitrag und dem Rentenniveau. Ist das sinnvoll?
Also genau, diese Kopplung an die Inflation, das ist tatsächlich das, was Österreich macht. Dadurch steigen die Renten nicht so stark. Also wir hatten jetzt zuletzt Rentenerhöhungen von 3,7% in Deutschland. Das wäre mit der Inflation, wenn man es nur danach erhöht hätte, deutlich niedriger ausgefallen. Das muss man auch sagen.
Trotz der hohen Inflation? Die
genau,
hatte jetzt?
Die liegt unter 3,7%, genau. Mhm. Also Österreich macht eben genau diese Kopplung an die Inflation. Und das, was wir eigentlich haben seit 2005, ist in der Rentenanpassungsformel, also die diesen Rentenwert bestimmt, der jetzt im Moment eben bei 40 Euro liegt, tatsächlich eigentlich ein Gleichgewicht schaffen sollte, ein Stück weit die Lasten dieser demografischen Herausforderung zu verteilen auf Beitragszahler, auch auf Rentenempfänger und eben auch dann den Steuerzahler, also auch die, die im System nicht drin sind, die Beamten, die Selbstständigen und so weiter. Und den hat man halt ausgesetzt, indem man nämlich gesagt hat, man führt diese Haltelinie ein. Indem man nämlich gesagt hat, da wird ein Niveau festzementiert, kann natürlich dieser Faktor nicht wirken. Und jetzt wäre der Faktor wieder in Kraft getreten ab 2026. Und jetzt verlängert man quasi dieses Aussetzen dieses Nachhaltigkeitsfaktors nochmal. Und das führt natürlich dazu, dass die Renten stärker steigen als Mitwirkung dieses Nachhaltigkeitsfaktors, was dann zu entsprechenden finanziellen Belastungen führt.
Unser Rentensystem in Deutschland ist dringend reformbedürftig. Professor Marlene Haupt ist bei uns in SWR 1 Leute. Ja, also Möglichkeit 2 von 6, Marlene, ist, wir haben noch einiges vor uns. Man hebt die Rentenbeiträge an. Stichwort Österreich wird immer wieder als Beispiel herangezogen, wenn es darum geht, wo sind die Renten besser organisiert als bei uns. Über den Vergleich können wir vielleicht gleich nochmal kurz sprechen. Jetzt liegen die aktuellen Rentenbeiträge bei 18,6%, stabilisiert bis 2027. Danach, also in 2 Jahren, rechnet die Bundesregierung sowieso schon mit einem Anstieg auf 20%. Ist das realistisch oder müssen wir sogar mit mehr rechnen?
Also das ist absolut realistisch, auch weil man ja diese Haltelinie ein Stück weit dann ja auch auflöst. Also das Absenken nach unten behält man, aber der Beitragshöhe öffnet man ja tatsächlich dann zukünftig die Option. Und dann werden auch die Beiträge natürlich steigen. Ne? Du hast es schon gesagt, die Babyboomer gehen verstärkt auch in Rente. Damit fehlen auch Beitragszahler. Und wenn natürlich das System an den anderen Stellen nicht angegangen wird, dann ist eben eine Option halt das Drehen an den Rentenbeiträgen.
Babyboomer, Stichwort. Neuer Begriff, der jetzt dazugekommen ist in der Rentendiskussion, ist der Boomer Soli. Also manche Experten, zum Beispiel aus dem Institut der Deutschen Wirtschaftsforschung oder Institut für Wirtschaftsforschung, haben den sogenannten Boomer Soli ins Spiel gebracht, nämlich eine Umverteilung in diesen Jahrgängen von Reichere an Ärmere. Sinnvoll?
Also es ist tatsächlich, als ich das gelesen hatte, fand ich ein spannender Ansatz, weil eigentlich das genau in die Richtung geht, wo ja das Problem letztlich besteht. Es besteht ja gar nicht so sehr zwischen alt und jung oder vielleicht zwischen Ost und West oder sowas, wo ja immer Konfliktlinien auch aufgezeigt werden, sondern tatsächlich haben wir ja ein Problem eben zwischen denen, die eben in dem Drei-Säulen-Modell eine gesetzliche, eine betriebliche, eine private bekommen, vielleicht auch gut verdient haben und noch eine Immobilie haben, die also ein gutes Alterseinkommen haben, ein gutes bis ein sehr gutes. Und auch diese Berichte sehen wir ja durchaus im Fernsehen über die Boomer, die dann die 17. Kreuzfahrt noch machen und es sich eben gut gehen lassen, auch weil sie die finanziellen Möglichkeiten dazu haben. Und auf der anderen Seite haben wir eben die, die eben im Erwerbsleben ganz oft Optionen nicht hatten, die eben vielleicht nur Teilzeit arbeiten konnten, weil es keine Kinderbetreuungsmöglichkeiten gab, die in Berufen arbeiten, die gering nur entlohnt wurden, insbesondere auch vor der Einführung des Mindestlohnes. Das heißt, wir haben auch Gruppen, die eben wirklich nur eine gesetzliche Rente haben, die keine Möglichkeit hatten, betrieblich vorzusorgen, weil der Arbeitgeber gesagt hat, wenn du mit dem Thema betriebliche Altersvorsorge kommst, bist du der Erste, der fliegt. Und wir haben natürlich dann auch die Gruppen, die halt nicht die finanziellen Möglichkeiten hatten, noch privat etwas vorzusorgen, geschweige denn eben sich eine Immobilie anzuschaffen, um im Alter mietfrei zu wohnen. Und da ist natürlich die Frage, wie geht man jetzt mit dieser Ungleichheit um im Einkommen, im Vermögen im Alter? Und da war zumindest die Idee des Boomer Solis eine ganz spannende, zu sagen, wir verteilen nicht von jung nach alt um oder ähnliches, sondern wir machen es eigentlich in der Gruppe derer, die jetzt eben in Rente gehen. Und naja, das ist natürlich klar, das gefällt denen nicht, die was abgeben müssten. Die was bekommen würden, sind durchaus natürlich für solche Reformideen. Aber wer will schon, wenn man gespart hat, dann was abgeben müssen an die, die eben nichts getan haben?
Das betrifft ja auch wieder die Frauen, ne, mit den betrieblichen Altersvorsorgen. Die profitieren nämlich dann nicht von den betrieblichen Altersvorsorgen ihrer Männer zum Beispiel, wenn sie nicht erwerbstätig waren selber und eine eigene Betriebsrente haben.
Ja, also die Frauen bekommen halt ihre Betriebsrente, die Männer ihre und haben dann natürlich ein entsprechend höheres Haushaltseinkommen.
Aber anders als bei der gesetzlichen.
Bei der gesetzlichen profitieren sie, wenn der Partner verstirbt. Mhm. Das meinst du jetzt,
ja,
oder?
Ja, das meine ich, ja.
Genau. Ja.
Also das ist, da gibt es dann schon einen Unterschied.
Ja.
Und so, dass dann im Grunde nur die gesetzliche bleibt, um sich dann abzusichern, wenn man selber vielleicht für die Kinderversorgung oder ähnliches zu Hause geblieben ist, weniger gearbeitet hat, weniger Punkte gesammelt hat und, und.
SWR1, Leute, heute Vormittag mit Marlene Haupt, Volkswirtin, Sozialwissenschaftlerin, Rentenexpertin. Heute ganz aus aktuellem Anlass bei uns. Das Rentenpaket wird ja gerade verhandelt im Bundestag. Und jetzt kommen wir zu einer Frage, die immer und immer und immer wieder aufkommt, wenn man redet über die Reform des Rentensystems, nämlich die Beitragszahlergruppen, die eben nicht einzahlen. Viele, viele Mails kommen da. Also ich kann da zitieren, Wolfgang Wars-Ruchti aus Hochstädt, dann Walter Hagen, also immer wieder kommt die, also Dutzende Mails, die sagen, warum zahlen Beamte nicht ein, warum zahlen Selbstständige nicht ein, warum zahlen Politiker nicht ein, Staatsbedienstete nicht ein, warum?
Weil es tatsächlich historisch so gewachsen ist. Also man muss jetzt sich einfach anschauen, wo kommt die gesetzliche Rentenversicherung her. Die gesetzliche Rentenversicherung ist 1889 eben von Bismarck eingeführt worden und eben genau mit der Maßgabe, Arbeiter abzusichern. Also damals ja noch nicht mal Angestellte, sondern es ging darum, auch ein Stück weit die Sozialdemokratie auch klein zu halten. Ja, dieser Ansatz Zuckerbrot und Peitsche, und das Zuckerbrot war tatsächlich die Sozialversicherung für die Arbeiter. Also die Krankenversicherung, die Unfallversicherung, und dann eben 1889 die Rentenversicherung. Und damit ist die halt auch ein in sich geschlossenes System zunächst erstmal gewesen für die Arbeiter. Und dann kamen die anderen Gruppen. Also die Beamten waren damals schon alimentiert durch den Staat. Den preußischen Beamten gab es damals schon, der eben sich auch bei Bismarck dann nicht darum geschert hat, dass dort eine Rentenversicherung eingeführt wird. Und die Angestellten waren auch in einem separaten System dann später. Und das, was man ja wenigstens schon geschafft hat, ist eigentlich in den 2000er Jahren, dass man Arbeiter und Angestellte auch in eine gesetzliche Rentenversicherung genommen hat und dass die zum Beispiel auch in der Krankenversicherung in dem gemeinsamen System drin sind. Davor hatten wir auch Ersatzkassen für Angestellte und eben die Ortskrankenkassen für die Arbeiter. Das heißt, wir sind halt in einem System, was eben tatsächlich sehr tatsächlich nach Ständen auch sortiert. Das war damals auch die politische Absicht, und das führt halt dazu, dass wir da natürlich immer noch bis heute auch Probleme haben, das wieder einzufangen, weil es eigentlich nicht mehr unbedingt der Realität von heute entspricht, wenn man heute auf der grünen Wiese ein neues System bauen würde.
Aber wir sind ja heute frei in unseren Gedanken. Lösen wir uns mal von der Geschichte, Marlene, und sagen, zum Beispiel folgen wir mal Rogers Argumentation, es müsste mal Gerechtigkeit geschaffen werden zwischen Beamten, 70% Pensionen und zahlen keine Beiträge, Arbeiter und Angestellte 48% und zahlen 45 Jahre Beiträge. Ist das eine richtige Aussage?
Also das stimmt für die jeweilige Systemlogik, ja. Wenn ich eben sozialversicherungspflichtig in der Rentenversicherung bin als Angestellte, dann zahle ich natürlich zusammen mit meinem Arbeitgeber dort Beiträge. Der Staat alimentiert halt eben die Beamten. Er zahlt halt ja auch für Beamte keine betriebliche Altersvorsorge. Das heißt, auch in diesen 70% der Alimentation steckt letztlich auch die betriebliche Altersvorsorge schon mit drin, die bei im Idealfall bei einem Angestellten entsprechend natürlich auch noch mit dazukommen würde. Das heißt, es deckt quasi eigentlich die erste und die zweite Säule ab für Beamte.
Ja. Es gibt auch einzelne Hörer, die schmeißen da ganz viele Gruppen zusammen und sagen, Gutverdiener, Staatsbedienstete, Politiker, Beamte, Selbstständige sollten einbezahlen. Nehmen wir mal ganz frei einen Gedanken. Wenn die jetzt da alle einbezahlen, nehmen wir mal den Gutverdiener mal raus. Diese Gruppen, die sozusagen in Parallelsystemen stecken, vielleicht auch Ärzte in ihrer Ärzteversorgung und andere dergleichen. Und jetzt mal voraussetzen, das ist unsolidarisch. Die zahlen da jetzt alle ein. Lösen wir dann das Finanzierungsproblem, das wir aktuell haben mit der bezuschussten umlagefinanzierten Rente?
Also tatsächlich könnte man sowas ja tatsächlich immer nur für zukünftige Beamte, zukünftige Ärzte, Anwälte und so weiter machen. Das heißt, die jetzt schon in dem jeweiligen System drin sind, haben dann auch einen Rechtsanspruch drauf. Das heißt, das würde ein Stück weit auch langsam auslaufen müssen. Und damit muss dann auch tatsächlich für diese Übergangsphase der Staat quasi doppelt finanzieren, weil er für die, die nachkommen, eben die Arbeitgeberbeiträge zahlen muss natürlich, weil die dann nicht mehr Beamte sind, Lehrerinnen und Lehrer dann beispielsweise, die werden dann eben angestellt. Und dann werden natürlich diese Arbeitgeberbeiträge fällig, die man sich im Moment natürlich spart, wenn man sie verbeamtet. Und deswegen momentan das System dann den Staat an der Stelle günstiger kommt. Wenn man also diese Anpassung vornimmt, muss man halt einen sehr langen Übergangszeitraum einplanen. Und das, was man auch sagen muss, ist, wenn man die jetzt in die Rente mit einbezieht, denke ich, ist es auf jeden Fall sinnvoll aus Gerechtigkeitsaspekten. Eben, wir sind nicht mehr bei Bismarck, wir haben jetzt einfach andere Verhältnisse. Und ich denke, auch wenn man heute eben auf der grünen Wiese neu planen würde, würde man, wie in vielen Ländern, wir haben auch Schweden schon genannt, eben tatsächlich eine Art von erwerbstätigen Versicherung sicherlich schaffen. Es löst die Finanzierungsprobleme der Rente, ne? Es löst möglicherweise Gerechtigkeitsprobleme. Und dann muss man sich einfach überlegen, was ist uns jetzt wichtiger? Und wenn es uns da um eine Gerechtigkeit geht, dann würde ich auch sagen, warum nicht?
Aber deine Einschätzung ist ja auch, es wird kommen, also das höre ich raus, dass du es perspektivisch so siehst. Ursula Eiche-Gressel aus Dasbach, die schreibt uns jetzt gerade einen interessanten Punkt. Hallo, die Selbstständigen, die nicht einzahlen, erhalten auch keine Rente. Ein Beamter erhält eine Rente, ohne aktiv einzubezahlen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Punkt.
Genau. Also klar, ein Selbstständiger, der nicht rentenversicherungspflichtig ist und auch eben nicht in einem beruflichen Versorgungswerk drin ist als Arzt oder Anwalt oder ähnliches, bekommt am Ende auch nichts raus. Er wird aber natürlich, wenn er dann möglicherweise alles Geld verjubelt hat, dann schon über den Steuerzahler alimentiert über eine Grundsicherung. Also das ist ja am Ende auch das, was als letztes Netz existenzsichern für jeden vorhanden ist. Und das ist dann auch für den Selbstständigen, der nicht in die Rente einbezahlt hat und dann von Grundsicherung lebt. Und dann ist es am Ende, ehrlich gesagt, genauso steuerfinanziert wie eine Beamtenpension.
Viele, viele Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer kommen rein in den letzten 2 Stunden. Natürlich klar, die Rente betrifft uns alle und ist auch ein sehr emotionales Thema. Und wir diskutieren mit Volkswirtin und Sozialwissenschaftlerin Professor Marlene Haupt. Marlene, die erste Anmerkung kommt von Dieter aus Obersontheim zum Thema Beamte. Politiker, Selbstständige und so weiter in die Rentenversicherung einzahlen. Er schreibt, auch wenn Beamte und so weiter einzahlen, dann entsteht ja auch ein Rentenanspruch. Da ändert sich nichts am Verhältnis Einzahler zu Rentenempfänger und bei den Beamten wird am Ende nur der Staat entlastet. Richtig?
Im besten Falle dann, wenn es dann quasi umgesetzt ist, in dieser Übergangsphase, muss der Staat ja quasi doppelt zahlen. Dann muss er für die einen die Beiträge zahlen und für die anderen natürlich trotzdem die Pensionen, die da ihre Ansprüche haben. Mhm. Das, was man auch sieht, ist tatsächlich, dass Beamte ja auch überdurchschnittlich lang leben. Das heißt, das ist dann auch ein Stück weit eine Umverteilung innerhalb dann dieser umfassenderen gesetzlichen Rentenversicherung, dass die halt tatsächlich auch sehr, sehr lange vergleichsweise hohe Renten auch dann beziehen werden.
Und Beamte sind natürlich durch die Alimentierung, da hast du deinen Begriff, den ich jetzt aufgreife, durch den Staat auch loyaler zum Staat.
Genau.
Ist das also ein Punkt, den man mitbedenken muss oder soll? Wahrscheinlich aus der preußischen Tradition her genau deshalb eingeführt.
Richtig, genau. Und deswegen hat auch Bismarck gesagt, okay, wir schaffen da quasi getrennte Systeme, weil er natürlich auch eben diesen preußischen Beamten mit seiner Loyalität, wir haben eben nicht die Möglichkeit zu streiken bei Beamten, wir haben auch tatsächlich das Thema der Korruption bei Beamten, denn wenn die korrupt sind, verlieren sie auch ihre Alimentation und ihre Altersversorgung. Also ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich höher, dass sie sich eben auch nicht korrumpieren lassen, sodass man zumindest mitbedenken muss, dass das dann auch alles mit wegfällt, weswegen man ja tatsächlich auch, und das gehört dann zur Wahrheit, denke ich, auch mit dazu, wenn man über die Einbindung auch von Beamten diskutiert, ist auf bestimmte Aufgaben zu beschränken. Und dann werden eben zum Beispiel die Lehrerinnen und Lehrer und auch die Professoren natürlich mitdiskutiert. Aber ein Einbinden von Polizei und von Justiz und damit dann Tür und Tor zu öffnen für Streik und für Korruption ist natürlich auch was auch tatsächlich die von allen Seiten, die das diskutieren, und es wird von der SPD vorgeschlagen, genauso wie von der CDU, man es eigentlich immer so macht, tatsächlich wie Österreich, dass man sagt, okay, für hoheitliche Aufgaben braucht es weiterhin Beamte. Ja. Und die sollen auch dann entsprechend alimentiert werden. Die Frage ist halt eben, haben Lehrerinnen und Lehrer hoheitliche Aufgaben, ja oder nein? Und ja. Angesichts globaler Entwicklungen kann man sich das in Bezug auf Bildung ja durchaus fragen.
Stichwort Österreich, dazu eine Frage von Rudi Krauter aus Freiberg am Neckar. Ihm kommen zwei Tatsachen zu kurz bei der Diskussion um unser Rentensystem. Der Vergleich mit Österreich hinkt, sagt er. Unser System musste 2 Millionen Russlanddeutsche in den 70er und 80er Jahren und nach 1989 alle DDR-Bürger finanzieren, die keine Beiträge eingezählt haben, und hat dies gemeistert. Also private Versicherungssysteme, sagt er, müssen gewinnorientiert arbeiten, die gesetzliche Rente nicht. Hat er da einen Punkt?
Ja, das sehen wir beispielsweise an den Kosten. Die gesetzliche Rentenversicherung hat nur Ausgaben für Verwaltung von 1,3%. Das ist eine vergleichsweise wirklich, wirklich niedrige Kostenquote. Das kriegen private Unternehmen typischerweise nicht hin. Bei Riester reden wir von Kostenquoten von 10%. Da ist wirklich die gesetzliche Rentenversicherung günstig, und der Hörer hat vollkommen recht, wenn er sagt, das gesetzliche Rentensystem hat beispielsweise eben die Wiedervereinigung und das Einbinden des DDR-Rentensystems eigentlich in das westdeutsche Rentensystem mitgeleistet. Mhm. Und das ging nur, weil es ein umlagefinanziertes System war. Denn quasi an Tag 1 der Wiedervereinigung konnten Renten ausgezahlt werden, aus einem System, wo vorher keine Beiträge gezahlt wurden.
Mhm. Private Altersvorsorge, haben wir eingangs kurz drüber gesprochen, ist das, was die Jungen ohnehin mehr bedenken jetzt, weil sie der Meinung sind, das wird mit der gesetzlichen Rente nicht ausreichen. Dazu schreibt Roland aus Marbach, berücksichtigt eigentlich niemand, dass sich der Arbeitgeber nicht bei irgendeiner privaten Vorsorge beteiligt? Fragezeichen.
Also tatsächlich ist das halt auch wieder so ein Thema eines individuellen Aushandlungsprozesses, ne? Also bei der betrieblichen Altersvorsorge gibt es schon viele Arbeitgeber, die sich da auch mit beteiligen. Und die betriebliche ist ja auch eine ergänzende. Und jetzt ist halt die Frage, wie man genau privat definiert. Und wir haben halt in der privaten Altersvorsorge eben in Deutschland ein System, was kein Zwangssystem ist, eben weil wir, auch das hatte ja ein Hörer, eine Hörerin gesagt, diese Eigenverantwortung dort eigentlich so hoch gehalten haben, wo man jetzt sieht, möglicherweise funktioniert das im Kontext Rente nicht so gut, weil man viel mehr dann im Hier und Jetzt vielleicht auch Gelder ausgibt, als in die Zukunft zu denken. Deswegen ist auch die gesetzliche Rente ein Pflichtsystem, genauso wie die anderen parallelen Versorgungssysteme. Und das, was wir in Ländern sehen, die halt verpflichtende Systeme haben, wie zum Beispiel dann eben Schweden, dann beteiligen sich auch die Arbeitgeber. Und in Schweden und auch in Österreich beispielsweise dann auch in stärkerem Maße.
Ich glaube, du musst wiederkommen, Marlene. Das Thema ist zu groß, um es in 2 Stunden zu besprechen. Wir hätten noch viele, viele Fragen und viele, viele Punkte, die wir machen können. Jetzt gucken wir erstmal, was kommt raus bei der Abstimmung beim Rentenpaket. Und sagen jetzt an der Stelle mal tschüss, vielen Dank für deinen Besuch, Marlene Haupt.
Ja, sehr gern. Bis zum nächsten Mal.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.